wünsche euch einen erfrischenden guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und bevor ich einsteige in die Predigt, die Susanne hatte noch einen Eindruck und gibt den jetzt einfach weiter.
Ich habe heute Morgen so ein Bild gekriegt, als ich Gott gefragt habe, was können wir heute oder was hast du für uns heute für den Gottesdienst, für den Einzelnen oder auch für mehrere. Und dann kam das Bild von einem Ventilator, wie passend heute bei der Hitze. Und dieser Ventilator, ja, der steht so für jemanden, der das Gefühl hat, er ist ja völlig so ausgebrannt, er hat irgendwie das Gefühl so, da steht Luft raus. Und dieser Ventilator, den gibt Gott uns als Bild, weil er möchte, dass wir alle wie Ventilatoren sind, ja, die das Frische weitergeben können, die was in Bewegung setzen können und nach außen transportieren können. Und das wünscht er sich oder auch dir.
Super, vielen Dank. Und ich dachte, Mensch, das ist so ein starkes Wort. Wie wär's, wenn wir uns mal gegenseitig ein bisschen zuwedeln, unserem Nachbar, und gleich so, mach mal einen auf Ventilator an deinem Platz. Und wenn wir das alle gegenseitig machen, dann wird jeder auch erfrischt. Also Erfrischung braucht man. Ich wollte auch wirklich mit Erfrischung einsteigen. Ja, das kommt ein bisschen an. Super. Ich habe gestern eine Wanderung angeführt, 20 Kilometer lang. Ich habe einen Freund, der hat ein Outdoor-Geschäft und der macht auch Touren. Der hat mich mal gefragt, ob ich so eine Pilgerwanderung machen würde. Mit meiner Biografie, Förster und Pastor und Coach und so. Und es war gestern dran und ich sage euch, das war schon natürlich knackig von den Temperaturen. Ich meine, heute wird es nochmal 3 Grad wärmer, aber 20 Kilometer, es ging dann auch viel durch den Wald und es war so ein frisches Windchen, aber es war dann schon, also die letzten 2-3 Stunden waren dann schon richtig hart. Und da war einer dabei und das hat mir richtig gefallen, der hat dann so immer, also hat er relativ viel geredet, aber das war einfach erfrischend und da hat er da so an dem Punkt in der Situation, wo wir so alle ein bisschen die Zungen auf dem Boden da schon irgendwie waren, hat er dann über Eissorten gesprochen. Da dachte ich, ja gut, also meine Lieblingseissorte ist Salted Caramel. Ja? Und stellt euch jetzt mal so einen Eisbecher oder so eine Waffel vor. Erfrischt euch das wenigstens ein kleines bisschen. Und ich hatte dann die Idee, weil ich ja am Mittwoch schon wieder komme zu euch, 19 Uhr, jetzt am Mittwoch, 2. Juli, um unsere Jahreslosung prüft alles und das Gute behalte, den zweiten Teil zu machen. Da war jetzt ein bisschen der Abstand vom ersten und es wird richtig warm. Und ich lade euch ein, um 19 Uhr hier zu sein und wir beginnen mit einem Eis. Wie wäre denn das? Einfach Eis. Und ich habe mit der Sabine schon gesprochen, vielleicht stellen wir auch so eine Wanne hin, wo man dann die Füße irgendwie reinhängen kann. Okay, also ihr merkt, ich will euch ein bisschen, bevor ihr jetzt wieder hören müsst, erfrischen. Ja? Also so einfach eine Erfrischung. Und was absoluter Hammer war gestern bei dieser Pilgerwanderung, die dann wirklich 20 Kilometer ging, also Kloster Maulbronn, Sternenfels und wieder zurück, war eine 80-Jährige dabei. Und die stand dann am Kloster Maulbronn und hat praktisch, um 9 haben wir dann gestartet und sie hat mich dann begrüßt und so in dem Urschwäbisch, also eins will ich nicht gleich sagen, ich gehe jetzt doch nicht mit. Mir ist das Zeus, wisst ihr. Und da habe ich natürlich gedacht, schade eigentlich, gell? Sie war eigentlich bereit und da habe ich versucht, sie zu überreden, jetzt gehen Sie doch mal mit, so den ersten Abschnitt und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Und auf einmal war die dabei, ja. Die hat sich dann überzeugen lassen. Und wir waren dann so an dem Umkehrpunkt, war dann so ein Freibadkiosk und da hat die ein Eis gegessen. Also nochmal, gell, Eis. Und dann hat die das Ding durchgezogen bis zum Schluss. Wobei ich sagen muss, die letzten 2 Stunden war sie schon auch richtig durch und ich habe dann ihren Rucksack genommen. Ich habe meinen Rucksack hinten gehabt, ich habe ihren Rucksack dann vorne getragen. Ich habe ihr noch meine Stöcke abgegeben und so. Und da war da mal so ein steiler Pfad im Wald und da ist die echt hoch mit 80. Ne? Und also das war schon, also im Sinne von, wow, kennt ihr so das Gefühl, jetzt ist eigentlich, ich bin durch Und es aber sind noch irgendwie 5 oder 6 oder 7 Kilometer und ich muss durchhalten. Ne? Mir ging es mit meinem Sohn mal so, als wir in den Pyrenäen waren. Mein Sohn war 7 Jahre alt und der hatte so die Angewohnheit, in jedem Urlaub zu sagen, Papa, ich will auf einen Berg, der noch höher ist als der im letzten Jahr. Ne, mein Sohn immer so mit Zahlen und noch höher und noch weiter und so. Und dann sind wir in den Pyrenäen und haben, ja, was ist der höchste Berg in den Pyrenäen? Habe ich gesagt, hier irgendwie Pic Carli oder so ähnlich, 2900, ja, da will er hoch. Dachte ich, okay, 7-Jähriger und wir sind morgens um 7 los, der war wirklich bereit, alles zu geben. Und dann sind wir hoch und habe ich schon gemerkt, so bei 2700 Höhenmeter wurde es dann wirklich auch ein bisschen Kraxelei. Und habe ich gemerkt, das wäre jetzt zu viel. Dann sind wir aber bis 2,7 hoch und dann war so ein bisschen das Ziel erreicht. Und dann setzt er sich an den Felsen und sagt, Papa, könntest du mal einen Hubschrauber rufen? Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Stellt euch mal vor, wir haben so die Hälfte etwa hinter uns und jetzt müssen wir alles wieder runterlaufen. Und dann habe ich mir die verschiedensten Motivationstechniken überlegt, wie ich meinen Sohn da wieder runterkriege. Und habe mit ihm Quiz gemacht. Und weil er sich für Fußball interessiert, komm, du bist ein Reporter im Stadion und ich und wir machen eine Konferenzschaltung und ich habe den runtergekriegt, ja. Also ich habe den stundenlang mit irgendwas beschäftigt und motiviert. Also wir wissen, es gibt, wenn es ums Durchhalten geht, gibt es gute Motivationstechniken. Ne? Aber wir leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ja, das ist gut, dass wir auch Motivationstechniken haben, aber da braucht es noch ein bisschen mehr, um durchzuhalten. Nicht nur Motivationstechniken. Ein Beispiel, David, vielleicht kennt ihr die Geschichte, 1. Samuel 30, Vers 6, da war eine Stadt, Ziklag, zerstört worden durch die Feinde. Frauen und Kinder wurden verschleppt von den Feinden und die Leute haben gesagt, David, du bist schuld, dass es passiert ist, wir wollen dich steinigen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da mal so kurz an ein Eis denkt oder an so kurze Motivation, das ist alles nicht so schlimm, das glaube ich jetzt nicht. Da hat es mehr gebraucht und da steht nur ein Satz in diesem 1. Samuel 30, Vers 6, den ich bis heute sehr geheimnisvoll finde, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und ich denke immer, wie hat er das gemacht? Wie geht es, sich im Herrn stärken? Und ich möchte heute Morgen über das Thema, ich habe das unerschütterlich genannt. Ja? Wenn wir uns in Gott stärken, bedeutet es eigentlich, dass wir, die wir erschütterlich sind, ja, das Wort, das gibt es im Duden gar nicht, aber wir sind nicht unerschütterlich, oder? Wir werden müde, wir werden mutlos, aber wir haben einen unerschütterlichen Gott. Und wenn wir uns, wenn dieser unerschütterliche Gott uns begegnet, dann bauen wir uns auf. Also so stelle ich mir das vor. Ja, wir wissen, dass Gott unerschütterlich ist, dass Gott nichts unmöglich ist. Und wir als erschütterliche, wackelige, manchmal schwache Menschen können uns an diesem unerschütterlichen Gott aufrichten. Das war mit Sicherheit auch so, wie es David gemacht hat. Und ich möchte heute Morgen predigen darüber und ich hoffe es und bete es, dass Gott dich wirklich ermutigt, heute in ihm dich geistlich zu festigen, dich in ihm zu stärken in dieser Zeit, in der du lebst, auch wenn es jetzt gerade heiß ist, auch wenn irgendwas entmutigend in deinem Leben ist, dass wir genau das erleben, dass wir uns in diesem unerschütterlichen Gott stärken. Und möchte dazu mit euch Johannes 17 anschauen. Johannes 17 ist das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Und ich finde das sehr schön. Wir haben ja verschiedene Bibelstellen, wo wir lesen, dass Jesus in der Nacht mal durchgemacht hat, aufgeblieben ist und mit dem Vater gebetet hat. Aber wir wissen natürlich nicht im Detail, was er gebetet hat. Wir wissen, dass er seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht hat. Aber in Johannes 17 erfahren wir auf eine intime Art und Weise, was Jesus gebetet hat. Ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, was hat Jesus gebetet. Und das kann man in 3 verschiedene Teile einteilen. Und zwar, vielleicht für uns überraschend, in den Versen 1 bis 5 betet Jesus für sich selbst. In den Versen 6 bis 19 betet er für seine Jünger Und in den, also die Jünger, die sozusagen um ihn damals herum waren. Und 20 bis 26 betet er für alle, die an ihn glauben werden, auch in der Zukunft. Das heißt, wir, 20 bis 26, dann besonders aufpassen, da betet Jesus dann für dich. Und jetzt steigen wir mal ein, ich gehe mit euch das mal durch. Kapitel 17, 1 bis 5, also das ist der Abschnitt, wo Jesus für sich selber betet. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Oh, schön, der Ventilator, guck den mal kurz an hier. Da kommt gerade Erfrischung aus dem Himmel, merkt ihr das? Gott möchte uns erfrischen heute Morgen. Jesus sagt, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das sind die ersten 5 Verse. Ein Ausspruch unseres Altkanzlers hat er mal von einer Zeitenwende gesprochen. Erinnert ihr euch? Das ist jetzt eine Zeitenwende. Jesus sagt, Vater, ich habe mein Werk hier vollendet. Ich komme zu dir jetzt wieder zurück. Verherrliche mich so wie am Anfang der Welt. Eine wunderbare Bibelstelle auch über den sogenannten prähistorischen Jesus, der immer schon beim Vater war, von Anfang der Schöpfung. Und das wird jetzt wieder hergestellt. Die Zeit endet. Das ist ja eine Situation, bevor Jesu Leiden, Sterben, Auferstehung begann. Ja, das kommt dem Johannes, bevor dann die Passionszeit begonnen hat, dass wir das einordnen können. Und Jesus sagt so, ich gehe jetzt, verherrliche mich wieder bei dir. Eine Zeitenwende. Und was wir auch sehr schön sehen in diesem Text ist, was ist das Werk gewesen, das Jesus hatte auf der Welt? Und das sagen wir als Christen vielleicht, so als pietistisch geprägte Christen, hat der Herr, der erst gekommen, um meine Sünden zu vergeben. Und das sage ich, ja, das ist er, aber sein Auftrag, sein hauptsächlicher Auftrag, und jetzt aufpassen, war nicht das. Der allerwichtigste Auftrag war, die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Die allerwichtigste Aufgabe von Jesus war, uns zu zeigen, wie der Vater ist und wie Gott ist. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und jetzt sagt Jesus, es ist vollbracht. Ich habe dieses Werk jetzt erfüllt. Ich habe jetzt ihnen deine Herrlichkeit weitergegeben. Und jetzt kommt der zweite Abschnitt, Vers 6 bis 19. Also merkt euch die Zeitenwende. Und jetzt beginnt Jesus für seine Jünger zu beten. Und wir könnten erst mal sagen, der Frank hat hier gewöhnlich ein anderes, so ein The Chosen T-Shirt an. Er betet jetzt für The Chosen, also er betet jetzt für seine auserwählten Jünger. Das waren die 12, dann haben wir mal von einem erweiterten Kreis von 70 mal irgendwie gelesen. Wir lesen in der Apostelgeschichte von 120, so die Kerngruppe, die dann, wo der Heilige Geist, also so stelle ich mir das vor, in diesem Größenrahmen, betet er jetzt für diese Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also das sind jetzt The Chosen, das sind die, die damals gelebt haben. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Sie haben es angenommen, sie haben es erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Klingt doch erstmal ganz gut, oder? Klingt es auch für euch so, wie Jesus sagt, ich habe meinen Auftrag erfüllt und es war erfolgreich? Kennt ihr das Dilemma in der Kommunikation? Jetzt springen wir mal kurz zu uns. Kennt ihr das, gedacht ist noch nicht gesagt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht angewendet, angewendet ist noch nicht beibehalten? Es gibt Reibungsverluste in der Kommunikation. wenn ich jetzt dem Frankie was sage, dann sagt er vielleicht, wie meinst du das jetzt oder so. Ne? Also ich will ihm irgendwas sagen, was versteht er jetzt? Was will ich wirklich sagen? Und was hört er? Es ist warm. Er ist vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert. Da geht vielleicht ein paar Prozent verloren. Und dann versteht er vielleicht auch nicht alles von dieser theoretischen Predigt. Bleibt auch nicht viel hängen. Und dann glaubt er vielleicht auch nicht alles. Und dann sagt er vielleicht, hey, du kannst da viel erzählen da vorne. Ne? Nimm das auch gar nicht an. Und das dann noch beizubehalten und anzuwenden, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist übrigens wie daheim. Hast du mir wieder nicht richtig zugehört? Ich fühle mich wieder nicht verstanden von dir. Ich habe eigentlich was ganz anderes sagen wollen. Übrigens, die Socke liegen immer noch verstreut im Zimmer. Das Geschirr steht wieder auf der Spüle und nicht eingeräumt in der Spülmaschine. Ich rede jetzt gerade von mir zu Hause. Der Schreibtisch sieht wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Kommunikation, Reibungsverluste. Hast du irgendwie Tomate auf der... Nee, die hat man auf der Auge, gell? Genau, ein Schwab hat mal gesagt, schlecht höre du ich gut, aber gut sehe du ich schlecht. Und Jesus konstatiert jetzt hier, ja, ich habe dein Wort, Vater, nicht nur gedacht, ich habe es ihnen weitergegeben, ich habe es ihnen gesagt. Sie haben es gehört, sie haben es angenommen, sie haben es erkannt. Sie sind zu der Überzeugung gelangt, sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich würde sagen, zumindest einmal bis zu dem Einverstanden haben die Jünger das angenommen. Jesus hat erfolgreich sein Werk auf der Erde vollbracht. Das ist doch erstmal eine gute Sache. Also Jesus ist jetzt nicht zu seinem Vater zurückgegangen und hat gesagt, ich mache mir so Sorge, dass wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann alles der Bach runtergeht. Ja? Ich mache mir nicht Sorgen, dass die, also die hatten ja auch ihren Prozess, die Jünger, ja, wo sie nichts verstanden haben. Klar. Aber an dem Punkt, wo Jesus war, sagt er, ich bin durch. Die haben es gecatcht. Die haben es wirklich angenommen. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns, weil wir jetzt verstehen, was im hohenpriesterlichen Gebet genau das ist, für das Jesus betet. Denn für das Hören, Annehmen, Glauben muss er ja nicht mehr beten, weil das haben sie ja schon. Was jetzt kommt, kommt obendrauf. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Jetzt beginnt Jesus mit seiner Fürbitte. Bewahre sie, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil es sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Ich drücke mal ganz kurz auf die Pause-Taste, will das nur kurz erläutern, da geht es um Judas. Mir tut ja da immer ein bisschen leid an der Stelle. Ne? Also warum musste Judas sozusagen die Schrift erfüllen? Ich kann es theologisch euch nicht abschließend erklären. Ist schwierig. Aber eine Sache ist vielleicht auch wichtig. Es kann auch sein, dass jemand wie Judas tatsächlich vom Bösen übermannt worden ist und das Wort Jesu nicht bewahrt hat. Ja? Das steckt da also drin. Also Jesus betet um Bewahrung, wie wir jetzt auch sehen. Jetzt komme ich zu dir, ich sage das alles. Solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu dir gehören, so auch ich nicht zu dir gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das betet Jesus. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Das war jetzt relativ viel. Deswegen habe ich es nochmal in diesen drei Punkten zusammengefasst. Was hat Jesus für uns gebetet? Erstens, er betet, bewahre sie, damit sie eins sind wie wir. Er betet für unser Einssein. Und Einssein ist nicht nur, ich bin okay, du bist okay, sondern er betet, dass wir die Qualität unserer Beziehungen so sind, wie er mit dem Vater eins ist. Er betet eigentlich auch um diese, dass diese Intimität bleibt in mir, ich in euch, dass die nachhaltig wird, das bleibt da drin. Ja? Bleibt in diesem Einssein, bleibt in der Verbundenheit. Jesus betet für Verbundenheit, das ist das Erste. Das Zweite, er betet, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden, in der Welt, dass das Böse uns nicht übermannt. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, Jesus hat ja mit dem Feind durchaus zu tun gehabt. Ja? Der war in der Wüste, da war es übrigens noch viel schlimmer als heute Morgen. Und da gab es nichts zu essen, da gab es nichts zu trinken. Und dann hat der Feind Jesus angegriffen. Meine These ist, dass Jesus nicht betet, dass uns der Feind nicht angreift, weil er ganz genau weiß, er wird es tun. Er hat es bei ihm ja auch getan. Jesus ist kein Helikopter-Papa, ja, der uns vor allem behütet und bewahrt, dass wir ein gutes, nettes Leben haben. Ich glaube, wenn Jesus sagt, bewahre sie vor dem Bösen, dann sagt er eigentlich, ich möchte sie trainieren, dass sie dem Bösen widerstehen können und dass sie stark genug sind, dass das Wort Gottes in ihnen stark genug ist, dass sie den Bösen überwinden können und ihm widerstehen können. Und das Dritte ist, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Da geht es, auch wenn der Heilige Geist jetzt da gar nicht wortwörtlich vorkommt, der Geist der Wahrheit, das ist so unser Jüngerschaftsprozess, dass wir in dem drin bleiben und dass wir standhaft werden. Das ist das, für das Jesus betet. Und wenn wir jetzt nochmal schauen auf unser Sender-Empfänger-Dilemma, das wir vorher gesagt haben, möchte ich euch das nochmal so zusammenfassend rübergeben. Jesus betet, also wenn wir so die Liste links sehen, für das, was ich so gelb markiert habe. Alles andere ist erledigt, aber er betet, dass wir das beibehalten. Er betet um Bewahrung. Er betet um dieses Bleiben. Ja? Weil unser größtes Problem ist, wir vergessen Dinge wieder. Siehe Gleichnis vom Sämann. Ja? Nur ein Teil der Samen fällt auf den Ackerboden, wo er bleiben kann, wo er wachsen kann. Es ist die Gefahr, dass die Dornen überwuchern. Es ist die Gefahr, dass der Boden zu flach ist und so weiter und so fort. Das bedeutet, das betet Jesus. Er betet, dass unser Glaube unerschütterlich wird. Ja, dass wir, sag mal, in ihm bleiben. Und jetzt kommen wir dran. Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind also wir. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also nochmal diese Einheit. Und jetzt erkennen wir, jetzt betet Jesus, dass wir Ventilatoren sind, die die Herrlichkeit des Vaters der Welt zeigen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Sie sollen zur völligen Einheit gelangen, nochmal, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt sind. Und das ist wirklich sehr intim. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und jetzt wunderbar, ich werde es auch weiterhin tun, sagt Jesus dir heute Morgen. Er offenbart sich uns durch seinen Geist. Ist nicht abgeschlossen. Deswegen habe ich es fett gemacht. Ich werde es auch weiterhin tun. Ich werde es heute Morgen tun. Die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen, dass sie in ihnen ist, damit ich selbst in ihnen bin. Also es geht um dieses Bleiben. Und na, das mache ich nachher. Ja, ich möchte euch noch ein Bild zeigen und dazu eine Geschichte erzählen. Wir haben was sehr Schönes erlebt, die Bea und ich. Das ist ein Bild in einer albanischen Familie. Bea und ich haben uns bei Jugend mit einer Mission kennengelernt 1992. Und wir waren mit Jugend mit einer Mission, macht man Auslandseinsatz, und wir waren in Albanien im Januar, Februar 92. Wir waren die allererste Gruppe, ausländische Gruppe, die da in eine ostalbanische Stadt mit Namen Pokradec gegangen ist, um dort einfach zu helfen, zu unterstützen im Erziehungswesen, im Gesundheitswesen. Natürlich haben wir auch Bibeln in albanischer Sprache mit reingebracht. Und wir waren damals in Gastfamilien und haben Albanisch gelernt, weil die konnten nichts anderes. War ein ganz isoliertes Land, sozialistische Diktatur, Enver Hoxha bis also knapp an die 90er Jahre ran. Und wir waren 92 drin. Und wir waren damals etwa 5 Wochen in Albanien. Und dann haben die Leute in der Stadt gemerkt, da waren auch andere Hilfsdienste, ein Hilfsdienst, Nehemia zum Beispiel, und eine Arbeit aus Wismar, die haben alle so in dieser Zeit, weil da irgendwie das Land aufging, ihre Hilfsgüter reingebracht, und die Menschen haben das gesehen, und in einer Nacht wurden alle Lagerhäuser überfallen und geplündert. Und dann war eine Straßenschlacht, wir waren da mittendrin in so einem Innenhof, es sind Schüsse gefallen, sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Es kam hier in der Tagesschau. Und die Polizei kam zu uns und hat gesagt, ihr müsst das Land sofort verlassen. Wir können nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Dann mussten wir unseren Gastfamilien nach 5 Wochen sagen, in 3 Stunden, es tut uns so leid, wir müssen unsere Sachen packen und gehen. Und dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes geflüchtet über die albanische Grenze nach Griechenland. Und jetzt kommen wir, jetzt haben wir empfunden, die Bea und ich, dass wir 33 Jahre später wieder in dieses Land gehen und dort einfach mal Urlaub machen und alte Orte aufsuchen, die wir kennen. Was zwischendurch passiert ist, vielleicht das noch ganz kurz. Ich hatte eine albanische Gastfamilie und ich hatte mit denen tatsächlich noch 5 bis 6 Jahre Briefkontakt. Und ich konnte ein bisschen Albanisch schreiben, ne? So dass es für so eine halbe Seite gelangt hat. Und da haben wir auch Bilder geschickt, zum Beispiel, ich habe mit der Bea dann 93 geheiratet, da haben wir unser Hochzeitsbild hingeschickt und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist der Kontakt halt abgebrochen. Dann kam 10 Jahre später ein Brief aus dieser Stadt zu mir nach Hause von einer amerikanischen Missionarin. Und da stand dann drin, sie wollte mir nur sagen, dass meine albanische Gastmama, die Anna, ihr Leben Jesus gegeben hat, dass sie sich hat taufen lassen, dass sie ein Riesensegen in der Gemeinde ist und dass sie mir sagen möchte, die Samen, die ihr gesät hat, sind aufgegangen. Dass sie das überhaupt macht, ist ja schon ein Riesensegen. Und 5 Jahre später kam nochmal ein Brief von ihr, dass leider meine albanische Gastmama gestorben ist an einem Herzinfarkt. Das war natürlich dann sehr traurig. Aber das war dann so das Letzte, was ich, und dann sind natürlich die Jahre ins Land gezogen. Ich springe zurück zu 2025 Mai, letzten Monat, ne? Ende Mai. Wir fuhren in die Stadt. Wir haben gewusst, dass es Jugend mit einer Mission dort nicht mehr gibt, die Base, aber Nehemia gab es noch oder gibt es noch. Nehemia Gateway, und wir haben gebetet, die Bea und ich, Heiliger Geist, führ uns jetzt einfach an diesem Tag, wo wir in der 40.000 Einwohnerstadt auf den Spuren unterwegs sind, was 33 Jahre vorher passiert ist. Wir laufen bei Nehemia Gateway rein, wir kommen sofort dem Sohn des Gründers, laufen in die Arme, der hat uns mit der Verwaltungsdirektorin verbunden. Da ist eine christliche Schule entstanden, eine christliche Uni. Ich habe selten so eine wunderbare Reich Gottes Arbeit gesehen. Ja, wo Kinder, Roma-Kinder, wirklich aus armen Verhältnissen einfach Reich Gottes kennenlernen, Jesus kennenlernen. Und da laufen Christen rum, ja. Das sind ganz viele Albaner, die sich bekehrt haben. Und dann habe ich im Lehrerkollegium, habe ich dann gesehen, dass es eine Frau, eine Lehrerin gibt, die den Nachnamen, also einen Doppelnamen, wo einer der Namen meiner albanischen Gastfamilie entspricht. Und ich habe sie gefragt, kennst du diese Frau? Hat die mit irgendwie meiner Familie was zu tun? Ja, das ist die Schwiegertochter. Und dann hat sie gesagt, und der Sohn betreibt einen Kaffee in der Stadt und es ist Retro-Kaffee, da könnt ihr einfach hingehen und vielleicht und frag mal nach ihm. Wir sind in das Kaffee gegangen, wir waren 2 Stunden später in dem Kaffee. Dann kam der Sohn mit der Schwiegertochter. Wir haben gesagt, wer wir sind, die Enkelin war dabei. Die haben noch 2 andere Leute eingeladen, angerufen, Luisa und Flamur, die wir vor 33 Jahren gesehen haben, die kamen auch noch. Wir saßen nach 33 Jahren wieder dort und das Café ist das umgebaute Haus, in dem ich vor 33 Jahren war. Es war der Wahnsinn. Und dann haben sie uns eingeladen zu diesem Festessen. Und wir haben wirklich das gefeiert. Und die Enkelin, die da hinten rechts sitzt, hat gesagt, ich habe euch noch nie gesehen, aber ich weiß ganz genau, wer ihr seid. Und dann haben sie uns unser Hochzeitsbild gezeigt. Schaut mal, das haben wir aufgehoben. Und ich dachte, was ist, das ist der Wahnsinn. Ich habe in mein Tagebuch geschrieben am nächsten Tag, Jesus, der Tag hat alles übertroffen, was ich mir je hätte träumen können. Und wir sind jetzt im Kontakt, ja, die haben auch WhatsApp. Und auf einmal, du hast dich 25 Jahre nicht mehr irgendwie Kontakt gehabt und jetzt kannst du einfach mal chatten. Und das ist wirklich ein Segen. Und ich habe so gedacht, wir waren auch so beeindruckt von diesem Nehemia, weil es gab in Albanien in den 90er Jahren noch so große Rückschläge, Sabotage. Die haben alles kurz und klein geschlagen, aber die sind immer wieder dran geblieben und haben diese christliche Schule aufgebaut, trotz aller Rückschläge. Und ich habe so, wie er gesagt, das ist für mich ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis der Treue Gottes, der Unerschütterlichkeit Gottes. Und dieser Same, den wir da gesät haben, schaut mal, was da draus geworden ist. Und Luisa und Flamur sind Christen, die reden von Jesus. Die sind, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja? Und das ist einfach eine Riesenfreude. Und deswegen habe ich noch so diesen Bibelvers auch, wo das Wort nochmal vorkommt. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, schreibt Paulus den Korinthern, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ich sage dir das heute Morgen, wenn du entmutigt bist. Deine Gebete, alles, was du im Namen von Jesus, wenn du unterwegs bist, wo du gesagt hast, Herr, gebrauche mich. Ja? Es ist nicht umsonst, das sagt das Wort Gottes, es ist nicht umsonst. Es ist nichts umsonst, was in dieser Gemeinde Prisma in der Geschichte geschehen ist. Es ist nichts umsonst. Es sind alles Samen. Auch wenn sie anders aufgegangen sind, als wir es uns gewünscht hätten, als ihr es euch gewünscht hättet, lasst uns heute Morgen einen Schritt, einen inneren Schritt gehen mit diesem unerschütterlichen Gott, zu sagen, wir stehen vor dir in Erschütterung, im Wanken, in Entmutigung, aber jetzt stärken wir uns in dir. Heute Morgen. Denn du bist ein Gott der Generationen. Du bist ein Gott, der immer gut ist, der Wege hat, die unerforschlich und unergründlich sind, aber wir stärken uns. Oh, das ist doch eine gute Botschaft, oder? Sich in Gott zu stärken. Erschütterlich trifft unerschütterlich. Und nimm diesen unerschütterlichen Gott, wir haben letzten Sonntag bei Doxadeo durften wir zwei Männer taufen, richtig gestandene Männer. Und das war richtig gut, wisst ihr warum? Und jetzt schließe ich den Bogen mit der Erfrischung, das war auch schon so heiß letzten Sonntag. Und ich durfte in das Taufbecken und es war so gut. Und die Täuflinge hatten einen richtigen Vorteil an dem Tag. Und ich habe da mal ja auch gepredigt am letzten Sonntag dann bei uns, dass die Taufe mein Leben damals, als ich mich taufen ließ, das hat mir eine neue Festigkeit gegeben, weil ich habe gesagt, Jesus ist mein Herr. Ich bin mit ihm gestorben und auferstanden und ich bekenne das jetzt mit meinem Mund und ich glaube es in meinem Herzen. Und da kommt Festigkeit in dein Leben, wenn du das machst. Es kommt Festigkeit in dein Leben, wenn du dennoch dieses Dennoch-Gebet sprichst, ja, dennoch halte ich mich fest an dir. Es kommt Festigkeit in dein Leben, wenn wir ihn bekennen, ja, wenn wir ihn ausrufen in auch hoffnungslose Situationen rein. Und das lege ich dir ans Herz, das mitzunehmen, im Geist stark zu sein. In der nächsten Woche, wenn du spürst, hier ist vielleicht Entmutigung oder Hoffnungslosigkeit, bete einen Psalm aus, Gott ist mein Fels. Ja? Bete dieses Unerschütterliche aus, bekenne es und sei mutig und sei stark. Noch ein letztes kurzes Zeugnis, das wäre die Brücke zum Mittwoch, weil ich am Mittwoch dann mit euch prüfet alles und das Gute behaltet, da geht es ja eigentlich um Geistesgaben, ja? Da geht es eigentlich um Weissagung. Sollen Weissagung nicht verachten. Ich möchte mit euch da über Geistesgaben sprechen. Und wie können wir das jetzt prüfen? Ist es von uns, ist es von Gott und so weiter? Und ich habe neulich einen Lehrabend gemacht in einer ziemlich evangelikalen Gemeinde über das Zungenreden. Fand es der Hammer, die haben mich eingeladen. Dachte, okay, mutig, 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 mutig. Und dann habe ich denen erzählt, also wisst ihr, wie ich das mache? Ich bete in Zungen. Mach das. Wenn ich zum Beispiel dienstags zu Doxadeo fahre, da fahre ich so am Schloss Solitude da vorbei und Wildparkstraße. Und das ist so für mich so meine Zungengebetsstrecke. Ne? Und dann ist mir so eingefallen an diesem Morgen, ich kriege ja eigentlich nicht mit, was ich bete, wenn ich in Zungen bete. Da bete ich Karabashi, Karabashla, Taraba, irgendwie sowas. Aber ich weiß ja nicht, was ich bete, denn mein Geist betet nicht, mein Verstand. Ne? Und da habe ich so kurzen Gedanken gehabt, könntest du mir sagen, Herr, was ich bete? Was bete ich da gerade? Und dann kommt sofort, du betest Josua 1, Vers 9. Okay, Josua 1, Vers 9. Sei mutig und sei stark. Sei nicht unverzagt. Sei mutig und sei stark. Und ich war so ermutigt, ich konnte diesen Abend in dieser konservativen Gemeinde, ich bin da kraftstrotzend vorne gestanden, weil ich genau wusste, das hat der Herr vorbereitet. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Und die Leute waren so offen für diese Gabe, obwohl die Gemeinde so konservativ war. War der Hammer, also wirklich der Hammer. Aber wisst ihr, das ist dieser, irgendwie diese Stärkung, ja, dieses Connecten mit diesem unerschütterlichen Gott, der uns auch noch sagt, ich gebiete dir, ja, dem Josua, sei mutig und sei stark, denn es gilt, neues Land einzunehmen. Es gilt nicht nur traurig zu sein über irgendwas, was nicht ist, sondern ich habe dir sogar neues Land gegeben, das du einnehmen sollst. Du musst noch mutiger sein. Ja? Und das bete ich jetzt für uns in unsere Herzen hinein, dass wir ermutigt sind und gestärkt sind, weil Gott unerschütterlich ist. Amen. Jesus, danke, wir strecken uns aus nach dir. Wir strecken uns aus nach deiner Unerschütterlichkeit. Und wir strecken uns aus nach dieser inneren Stärke und wir bekennen, dass wir die oft überhaupt nicht haben, dass wir schwach vor dir sind, aber danke, dass wir es auch sein dürfen. Aber umso mehr stärken wir uns jetzt in dir heute Morgen. Wir verbinden uns mit deiner Unerschütterlichkeit. Wenn wir in dir bleiben, dann hast du für jeden Worte des ewigen Lebens. Aufbauende Worte. Nicht nur Motivationskünste, sondern das hat Substanz, was du uns sagst, was du in unser Leben hineinsprichst. Wir halten uns fest, denn du bist ein Gott, der ein Felsen ist, eine feste Burg. Und alles, was erschütterlich in unserem Leben gerade ist, hängen uns an diese Burg und an diesen Felsen. Aber wir beten auch noch um Erfrischung. Nicht nur um Festigkeit, sondern dass es so eine Mischung aus Festigkeit und Erfrischung ist. Auch dieses Bild von einem Ventilator, der einfach immer weiterläuft, der einfach läuft, der weitergeht und der erfrischt, aber der auch bleibend in unserem Leben ist. Und damit segne ich dich im Namen Jesu für diesen Tag mit Erfrischung und für die kommende Woche. Sei erfrischt im Geist, sei gefestigt in unserem unerschütterlichen Herrn.